ARD Sounds.
Hallo nach Wien. Willkommen, Maja Iskra.
Hallo, grüß Sie. Freut mich, dass ich da bin.
Und mich erst. Das große ehemalige Jugoslawien, das gab es bis zu Ihrem 10. Geburtstag. Aber gibt es noch immer in Ihnen?
Absolut. Also ich bin in Jugoslawien groß geworden. Ich wurde in Jugoslawien geboren, habe eine sehr glückliche Kindheit dort verbracht vor dem Ausbruch des Krieges sozusagen. Und dieses Jugoslawien gibt es durchaus in mir und wird es immer geben.
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Norbert Joa im Gespräch mit
Maja Iskra, Urbanistin, Medienkünstlerin, Schriftstellerin.
Und geboren ist sie im kroatischen Zagreb und mir aus Wien gerade zugeschaltet. Sie sind mit 20 aus Belgrad nach Wien gekommen und haben jüngst ihren Debütroman veröffentlicht, Abakat. Es geht um eine Kindheit in den 90er Jahren während des Balkankrieges. Wir werden noch lang drüber reden im Laufe der Stunde. Aber jetzt sind Sie ja seit bald 24 Jahren in Wien. Nehme an, Ihre zweite Heimat. Ist es denn für Ihre 7-jährige Tochter die erste Heimat?
Ja, es ist für sie definitiv die erste Heimat. Sie liebt Wien auch heiß und würde, glaube ich, niemals weggehen wollen. Dafür ist sie ja zu klein. Ich versuche aber sehr, den Bezug zum Balkan aufrechtzuerhalten, zuerst mal herzustellen und dann, wir erleben das schon sehr. Sie ist sehr oft mit mir in den Bergen Montenegros. Wir schwimmen in den Flüssen, in den Seen, steigen auf die Berge und besuchen die Großstädte. Und vor allem diese menschliche Wärme ist das, was ich hier unbedingt zeigen möchte.
Und es ist Ihnen wichtig, dass sie diese Wurzeln kennenlernt und nicht eines Tages nur sagt, ich bin eine Wienerin.
Sie ist eine Wienerin, ich bin auch eine Wienerin, also das steht nicht zur Frage. Beschränken muss man sie auf gar nichts und es war mir sehr wichtig, dass sie Serbokroatisch sehr gut beherrscht und ich bemühe mich mit ihr hauptsächlich Serbisch zu sprechen. Wir reden auch sehr oft Deutsch natürlich. Ich glaube, sie wird die Welt einfach ein bisschen breiter verstehen, als wir das vielleicht getan haben in den 90ern.
Ja, es ist sicher eine Bereicherung, in diesen Welten unterwegs zu sein. Sie sind, habe ich gesehen, vor 10 Jahren Österreicherin geworden. Heißt das, Sie haben jetzt 2 Pässe?
Nein, in Österreich muss man ja auf die zweite immer verzichten, auf die zweite Staatsangehörigkeit. Weil das mein Lebensmittelpunkt ist und also man braucht natürlich vieles. Man braucht eine Arbeitsgenehmigung, man braucht Stimmrecht. Also es gibt ganz viele Ebenen und vor allem für meine, also als ob ich antizipiert hätte, dass ich ein Kind kriege ein Jahr später. Und so hat sie automatisch auch österreichische Staatsangehörigkeit bekommen.
Ich habe mir angestrichen einen Satz von Ihnen. Ich bin orientierungslos. Das Jugoslawien meiner Kindheit gibt es nicht mehr. Und ich bin keine ausgewanderte Serbin. Was denn dann?
Was bin ich? Also muss man sich über diese Kategorien definieren. Also ich bin vieles, aber ich bin jetzt eben keine Serbin, keine Kroatin, auch nicht unbedingt Österreicherin. Wenn schon, dann bin ich Belgraderin, Wienerin, Deutschschollerin.
Mutter, ja, also Mensch, Künstlerin.
Genau, definitiv Oma, Mensch, Mutter, Mensch, Urgroßmutter. Also diese Linie, matriarchale Linie in der Familie ist für mich sehr prägend. Ich liebe die Landschaften im Balkan. Ich habe eine innere Verbindung zu montenegrinischen Bergen. Witzig ist auch, dass ich heuer eine Schriftstellerinnenresidenz dort bekommen habe, tiefst in den Bergen Montenegros, Durmitor. Und das ist ein kleiner Kaff mit ein paar 100 Einwohnerinnen, wo mein Vater eben geboren wurde und wo wir schlussendlich auch seine Asche zerstreut haben. Das war für mich die speziellste Residenz, die ich bekommen konnte. Viel lieber als vielleicht New York oder Japan oder Südafrika wären in dem Fall. Ich freue mich riesig drauf.
Das glaube ich, dass das besondere Tage werden, mit einer besonderen Tiefe. Sie haben ja nur 600 Kilometer nach Hause, nee, passt nicht, ins erste Zuhause, in die serbische Hauptstadt Belgrad. Wer ist denn da noch? Zuhause, ja. Und wann waren Sie zuletzt da?
Also das letzte Mal war ich vor 2 Monaten und ich fliege jetzt in ein paar Tagen wieder. Also ich bin alle 2-3 Monate dort. Als ich das Buch veröffentlicht habe 2023, war ich einmal im Monat mindestens, weil ich auch ganz viele Lesungen gehabt habe und die meisten meiner Freundinnen sind immer noch dort, also in Belgrad und in Zagreb. Und ich bin dann deswegen sehr oft in Zagreb und in Belgrad. ganz einfach, ich fahre einfach hin, um sie alle zu sehen, um zu sehen, wie es ihnen geht, um sie umzuarmen, um sicher zu gehen, dass es ihnen gut geht. Und dann kehre ich zurück mit unglaublich viel Energie und Liebe und habe genauso in Wien natürlich enge Freundschaften, aber die aus meiner Kindheit, das kann ich einfach nicht hinter mir lassen auf der Zeitachse.
Umzuarmen ist übrigens ein sehr schönes Wort.
Ja, also, ja. Sie werden noch mehrere solche von mir hören. Ich kann noch 150 Jahre lang in Österreich leben. Ich werde es nie fehlerfrei sprechen, natürlich. Aber es ist mir egal.
Mein Serbokroatisch ist null. Wenn Sie bitte ergänzen, ich mag Wien, weil?
Weil Leute, die ich liebe, in Wien leben.
Mir missfällt an Österreich, dass
Islamophobie immer größer wird.
Und Sie haben in einem Interview gesagt, mir ist hier zu wenig Zivilcourage und viele zeigen ein gestörtes Sozialverhalten.
Ja, ich finde, ich habe kaum in einem Land weniger Zivilcourage erlebt als in Österreich oder Deutschland. Mhm. Und gleichzeitig wird mit ganz großen Begriffen gearbeitet in den Medien und in öffentlichen Auftritten von diversen Protagonistinnen. Also eben das Wort, auf das ich besonders empfindlich bin, ist eben Resilienz. Das wird total oft und schnell verwendet und eingesetzt und man inszeniert sich selbst oder Gesellschaft inszeniert sich selbst als eine Resiliente, die resilient werden muss. Und gleichzeitig bin ich umgeben von Menschen, die einfach zu ihren Handys zugreifen, wenn sie etwas sehen, wo sie eigentlich körperlich eingreifen sollten, um jemanden zu beschützen. Und das tut mir wahnsinnig weh. Also es kränkt mich total. Und neben diesen ganzen Genoziden auf der Welt und Kriegen und Pädophilie und allem, was so abgeht, das, was mich am meisten zerreißt innerlich, sind diese kleinen alltäglichen Szenen der Selbstsüchtigkeit, wo Menschen einfach ganz, ganz schiere Seiten zeigen. Und dann frage ich mich, warum das so sein muss. Und ist das ein globales Phänomen? Und zugegebenerweise, wenn ich Zivilcourage erlebe, sind das in der Regel Menschen aus diversen Communities, die da eingreifen. Ob das jetzt Mentalitätsunterschiede sind, das weiß ich nicht. Ob das kulturell bedingt ist, weiß ich nicht. Tatsache für mich ist, Zivilcourage ist in Österreich, also wann schon dann importiertes Gut.
Aha.
Und das ist etwas, was mich stört, ja.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Norbert Joa trifft
Maja Iskra. Lava im Herzen und ein Maschinengewehr in der Brust.
Das ist eine Sentenz aus dem Roman, aus Ihrem Schaffen. An dieses Gefühl erinnern Sie sich oder ist es immer noch in Ihnen da?
Es ist immer noch in mir da, ja. Das ist in meinem Körper. Deswegen fiel mir das Schreiben einerseits sehr leicht und andererseits war es körperlich ein anstrengender Prozess, sagen wir mal so. Aber diese ganzen Erinnerungen sind sehr präsent in mir.
Und sie tauchen auf im Debütroman Uppercut. Es geht um eine Kindheit in Belgrad der 90er Jahre, mitten im Balkankrieg. Was macht denn den Uppercut im Boxen so wirkungsvoll?
Das ist einer der wichtigsten drei Boxschläge, Uppercut, Direkt und Crochet oder Haken auf Deutsch. Und ich habe witzigerweise geglaubt, jeder wird hier auch wissen, was ein Uppercut ist, weil während Jugoslawien war Boxen, also ein Teil von Mainstream sozusagen als Sport, war sehr eng an die Gewerkschaften, an Jugendvereine geknüpft. Eben Ringen und Boxen waren sehr, sehr populäre Sportarten und auch sehr angesehen und anerkannt. Und ich glaube, in Österreich und Deutschland war das eher ein bisschen eine Nischesportart oder Problemsportart sozusagen. Und deswegen sind diese Begriffe gar nicht so eingewurzelt in der Gesellschaft. Beispielsweise sage ich das immer, dass meine Mama, die fast 80 Jahre alt ist, die wird gleich wissen, was ein Crochet ist und was ein Direkt und was ein Uppercut. Und das ist hier, also wissen es nicht einmal die Jugendlichen so richtig. Ein Schlag, der eigentlich in so einer Halbkreisform nach oben gegen sich selbst gerichtet wird und auf dem Weg erwischt man das Kind der Gegnerin oder des Gegners.
Und wenn man nicht aufpasst, das eigene, habe ich gelernt.
Naja, wenn man nicht aufpasst, wenn man den Gegner nicht erwischt, ja, es passiert durchaus den Weltmeister und Weltmeisterinnen, dass sie sich selbst K.O. schlagen. Also es gibt auf YouTube zahlreiche Videos, wo man sieht, wie Leute mit einem Uppercut sich selbst K.O. geschlagen haben. Also tatsächlich World Champs.
Ich steige mit Fury dem oder, Uppercut ja. in dieses Kapitel ein, weil die Gewalt und diese ansatzlose Gewalt auch, das ist mehr als ein Ringen oder ein Schwitzkasten oder eine Ohrfeige. Da wird richtig geprügelt und auch im Roman von den Grundschulmädchen. Das haben Sie so erlebt, ja. dass die, ähnlich wie die Jungs, richtig hingelangt haben?
Aber absolut. Ja. Das Problem ist nur, dass darüber nicht so viel geschrieben wird, weil diese weibliche Wucht, die passt einfach nicht in das klassische Bild der Frau. Selbst wenn man solche Frauen oder Mädchen versucht zu beschreiben, rückt man automatisch begrifflich ins männlich kodierte Sprache und man nennt es Female Masculinity oder so. Ich habe viele, viele Mädchen erlebt, die sehr rau, sehr direkt, sehr grob, sehr stark und eben mit einer enormen Wucht durchs Leben gingen, also als sie 9, 10, 11 Jahre alt waren. Und ich habe wirklich Angst gehabt von diesen Mädchen. Also die Jungs haben mir nicht so viel Angst eingetrieben wie eigentlich die Mädchen. Und die haben verdammt gut kämpfen können.
Ja, und die haben auch Jungs ganz ordentlich untergebügelt. Über allem schwebt natürlich diese riesige Wolke der Gewalt in den 90er Jahren. Natürlich auch ein Echo des Krieges. Da sind üble Szenen drin im Buch, wie der kleine Gieser, so heißt der, Kätzchen foltert. Aus Lust yeah. und Langeweile. Oder die Passage, wo ein, ich glaube auch Grundschüler, im Pausenhof nackt Gassi geführt wird am Hundehalsband und die Lehrer schreiten nicht ein. Und ich dachte mir, das ist autobiografisch, das ist gar keine Fiktion.
Ja, das steht sogar in meinem Tagebuch drinnen. Ich habe das, nachdem ich das Buch geschrieben habe, 2 Jahre später zufällig in einem alten Tagebuch entdeckt. Und da waren noch ein paar weitere Details, die ich schlussendlich vergessen habe. Aber genau, das ist zum Beispiel eine autobiografische Geschichte. Und der Bub war, oder der Junge war 14 Jahre alt und das Opfer war 12.
Verwüstete Landschaften, auch verwüstete Seelen. Man lernt, es gibt haltlose Väter, die prügeln, die Lehrer prügeln, die Schüler prügeln und die Mütter?
Naja, die halten alles zusammen. Also die kompensieren wahnsinnig viel und gäbe es unsere Mütter nicht, wäre es sie nicht gegeben, wüsste ich nicht, was mit uns passiert wäre. Und jetzt homogenisiere ich stark, weil es gab solche und solche Familien. Aber gerade, also da gibt es eben dieses typische Phänomen im Balkan, wo Mutter und Tochter sind einfach Komplizinnen, eben und Verbündete. Und in Österreich ist das auch ganz anders. Also die Figur der Mutter wird in der Kultur oft als eine Kontrollinstanz dargestellt, als eine Trägerin der Norm von mir aus. Oder vielleicht sogar als Konkurrentin um Anerkennung. Und da gibt es also quer durch, selbst Ingeborg Bachmann, Elfriede Jelinek, also niemand wollte wie die eigene Mutter sein, so mehr oder weniger. Vielleicht liegt es auch daran, dass die 90er Jahre, also wenn wir jetzt nur über diese Epoche sprechen, auch so eine sehr verdichtete, schwierige Zeit war, wo eben ganz viele Väter viel gesoffen haben und zu Gewalt tendiert haben. Eine Familie ist quasi wie eine Art Arena und Mutter und Kinder halten dann automatisch zusammen, weil sie können sich das nicht leisten, jetzt selbst noch in einem Konflikt zu stehen. Und dann entwickelt sich starke Solidarität, starke Bündnisse.
Ja, was fast was Symbiotisches. Und man erlebt die Heldin im Anführungszeichen im Buch als Teenagerin in einer Art Zwei-Fronten-Krieg. Draußen auf der Straße muss sie sich behaupten, gegen prügelnde Jungs und auch prügelnde Mädchen. Und daheim dieser wütende, rauchende, trinkende Vater, Zitat, ein Fegefeuer in Endlosschleife. Aber dennoch war und ist Hassliebe da zu diesem Vater.
Ja, ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Ein Kind möchte ja immer die eigenen Eltern akzeptieren und verstehen und vieles vergessen, verdrängen, verarbeiten, akzeptieren. Und so ist es auch, also ich finde, dieser Vater der Protagonistin steht ja auch exemplarisch für ganz viele Väter aus der Zeit, die eben einerseits, also viele davon haben ganz stark unter diesem Zerfall des Landes gelitten, unter dem Zerfall der ganzen Idealen, auf denen wir alle groß wurden, also meine Eltern inklusive. Schlussendlich haben unsere Großeltern, alle meine 4 Großeltern waren Partisaninnen und haben ihre Jugend, ihre Kindheit, ihr Leben dem Kampf gegen Faschismus gewidmet. gezwungenermaßen, nicht weil sie es wollten. Und unsere Eltern sind eben mit diesem Narrativ auch groß geworden von eben antifaschistischen, antiimperialistischen Jugoslawien und einem Land, das immer sich historisch an der Seite der Unterdrückten gestellt hat, während die Länder aus der sogenannten entwickelten Welt andere Länder kolonialisiert haben, Apartheid-Systeme unterstützt haben, Segregation betrieben haben und so weiter.
Und während für die einen eben eine Welt in Trümmer ging, eröffneten sich für die anderen Möglichkeiten und erste Fluchtgedanken, vielleicht auch diese Region zu verlassen. Ich finde das Buch in vielen Momenten stark. Es hat eine sehr kurze, knappe Sprache. Es ähnelt auch dem Boxen, finde ich, in manchen Passagen. Und ich habe mir gemerkt, Szenen das erste Mal nicht zurückschlagen, das ist dann schon was Besonderes. Auch schön, Der erste Kuss ohne Liebe und dann die erste Liebe ohne Kuss. Ja. Und das Wettrennen am Donaukai. Und das ist alles nicht erfunden, das ist schon von Ihnen erlebt, oder?
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kann mich selbst an eine gleiche Szene nicht zweimal identisch erinnern. Von zwei unterschiedlichen Menschen, die von einer selben Szene aus der Vergangenheit zu sprechen, nie zu sprechen. Also das ist immer eine Utopie zu glauben. Es gibt tatsächlich autobiografische Texte. Also höchstens kann man eine Erinnerung zu einem literarischen Text verarbeiten. Und genauso ist es mit Fiktion. Also selbst wenn ich Fiktion schreibe, und ich schreibe auch gern fiktive Passagen, kann ich sie nur aus meiner eigenen Biografie eigentlich rausholen, weil worauf basiert dieser Prozess der Fiktion, wenn nicht auf dem Fundus meiner biografischen autobiografischen Erinnerungen.
Letztlich also, reimt sich jeder sein Leben zusammen. So hat es ein Therapeut, glaube ich, mal ausgedrückt. Und alle 7 Jahre schreibt man es neu. Und aus Zufällen werden dann schicksalhafte Begegnungen. Und es hat so kommen müssen. Man ahnt auch in dieser Enge und in der Gewalt zu Hause bei Ihnen, das Schreiben wird für Sie ein Fluchtort. Mhm. Aber genau dieses Schreiben wird vom Vater belächelt und entwertet. Der konnte damit gar nichts anfangen.
Na, er konnte viel damit anfangen. Er hat einfach nur sehr divergierende Einstellungen zu meinen Texten gehabt. Also an einem Tag war es so und am anderen so. Aber schlussendlich war er auch zum großen Teil verantwortlich, dass ich überhaupt mit dem Schreiben begonnen habe. Er hat eine riesengroße Bibliothek gehabt mit wahnsinnig vielen Büchern, die ich immer noch bei mir habe. Und ich bin 100-mal umgezogen und schleppe sie immer mit, egal wo ich hingehe. Also allein diese Bibliothek war so als eine Art Denkmal für mich immer da präsent, für das wertvoll, ja. Und man hat immer gesagt, man wünscht ihm, dass er stirbt, ein Buch lesend, weil er so viel gelesen hat, genauso wie meine Mutter. Und derweil komme ich nicht aus einer gutbürgerlichen Familie. Also ich bin die erste Person, die in meiner Familie irgendwas studiert hat. Wir waren eher so middle-lower class sozusagen jetzt. Aber gelesen wurde viel in der Familie und mein Vater wollte selbst, glaube ich, auch immer schreiben und war nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Und vielleicht war es auch ein katharsischer Moment für ihn, dann mich zu kritisieren, das weiß ich nicht. Seine Schreibmaschine war auch sehr wichtig. Er hat eine große Schreibmaschine aus der Gewerkschaft heimgebracht. Er hat in der Gewerkschaft gearbeitet, auch wie meine Mutter. Auf der habe ich dann lange geschrieben, bis zum 17. Lebensjahr. Da habe ich haufenweise Texte, Gedichte und Stories geschrieben. Und da bin ich mit 17 eben von zu Hause gegangen und seither dann nur mit Bleistift und Papier sozusagen.
Und zu all den Worten und Texten kamen noch die Töne und ein riesiges Faible für David Bowie. Haben Sie den mal erlebt? Waren Sie in einem Konzert von ihm?
Das ist eine sehr traurige Geschichte. Ich war sogar in Österreich, als er, ich kann mich jetzt nicht erinnern, war das 2004 vielleicht? Da war er mal in Österreich und das war für mich absolut unleistbar. Ich glaube, Ticket war 60 oder 70 Euro. Das war für mich damals eine unerreichbare Dimension.
Wäre heute ein Schnäppchen. Und
ja, absolut. Für David Bowie würde ich heute sehr viel ausgeben, definitiv. Und ich werde mir das nie verzeihen, dass ich damals einfach das nicht, also Geld nicht ausgeliehen habe oder was auch immer. Ich habe mir einfach, das sind diese Momente, wo man glaubt, es gibt noch Zeit und es wird sich noch was ergeben. Und ich bin nicht hingegangen und dann waren noch meine Freundinnen dort und haben David Bowie kennengelernt, weil sie bei dieser Afterparty waren und sie meinten, es sind sehr wenige mitgekommen und das war eine Gelegenheit, ihn persönlich kennenzulernen. Also das werde ich mir nie verzeihen.
Oh, es ist jetzt ein schwacher Trost, aber Sie werden ihm für ein paar Minuten jetzt begegnen. Heroes. I wish you could swim like dolphins. Bayern 2, 1:1, heute verbunden mit Maja Iskra in Wien. Geboren ist sie im Herbst 81 im kroatischen Zagreb. Dorthin war der serbische Großvater als hoher Militär versetzt worden. Sie haben es vorhin schon gestreift, alle vier Großeltern kämpften als serbische Partisanen gegen Hitler. Das war sicher ein zentrales Familienmotiv immer wieder. Drei Geschwister sind daheim, ihre ersten Jahre am Meer. Ich nehme an, das hatte auch schon was von Idylle und behütet sein, hoffentlich.
Ich möchte nur ergänzen, bei uns war niemand Serbe. Ich kannte diesen Begriff gar nicht bis zum Jahr 91, 92, als Kinder in Kroatien begonnen haben, mir auf der Straße so zu rufen, dass ich eine Serbin bin oder Chetnik, was auch immer das hieß, wusste ich nicht. Dann bin ich nach Hause gekommen und habe meine Mutter gefragt, was ein Serbe ist. Wir waren immer Jugoslawen und das Wort gab es bei uns einfach nicht. Also deswegen irritiert mich das zu hören, weil es einfach für mich nichts stimmt. Und einer der Großväter war der Oberst der jugoslawischen Volksarmee und er wurde dann oft hin und her besetzt.
Es war ja Titos viel Völkerstaat und genau, deswegen so waren sie wahrscheinlich doppelt irritiert, als das dann losging, dass sie auf der Straße von vermeintlichen Schulfreunden als Serbin tituliert wurden. Es begann ja die Kämpfe dann, März 91, Kroatien, Serbien. Und es ging zurück nach Belgrad, ich konnte es kaum glauben. Mit 17 gibt es einen Riesenstreit mit dem Vater, er setzt sie vor die Tür. Aber das waren doch die Wochen des NATO-Bombardements, oder?
Genau, ja, das war Ende März 1999. Und da waren viele Menschen auch mehr angespannt als sonst. Und es war auch sehr ungewiss natürlich, was passiert. Und unsere Konflikte haben sich einfach immer mehr zugespitzt. Ich war da schon 17 und war auch sehr erfüllt von einer gewissen Wucht sozusagen und konnte mich immer besser artikulieren und war nicht mehr ein Mädchen, das man unterdrücken kann. Und ich habe auch meine Mutter immer verteidigt und schlussendlich mich selbst auch. Und er hat mich einfach auf die Straße rausgeworfen.
In höchster Gefahr.
In höchster Gefahr, ja. Also klar, ich kann mich nur erinnern, dass ich einfach nur einen Pulli geholt habe und einen Discman mit ein paar CDs.
Die wichtigen Dinge.
Und bin dann die wichtigen Dinge, die existenziellen. Und dann bin ich Richtung Donau gelaufen, weil es wären 5 Minuten weiter weg von der Wohnung. Und da habe ich schon einen Haufen Freunde und Freundinnen getroffen. Und ab dann ist mein Leben einfach bergauf gegangen. Also es war wunderbar, eine wunderbare Zeit. Natürlich habe ich die ersten Wochen in Bunker verbracht und habe in Bunkern geschlafen. Und meine Freundinnen haben mich immer veräppelt, dass ich die beste Jahreszeit ausgesucht habe, weil man kann ja überall schlafen, wenn man will. Es gibt tatsächlich in jedem Haus einen Haufen Betten dann im Bunker. Und dann habe ich einfach bei Verwandten geschlafen, bei Freundinnen, was eher unangenehm war für die Eltern der Freundinnen, weil ich ja von zu Hause geflüchtet bin sozusagen oder rausgeworfen wurde. Aber mein Vater hat eben nie Polizei involviert, wofür ich ihm sehr dankbar bin, weil das hat er eigentlich machen können. Ich war minderjährig.
Man hätte ihn aber auch fragen können, was er da gemacht hat mit einer Minderjährigen. Aber es gibt ja auch die Kurzform, kann man sagen, wenn man das so liest. Er hat die Arbeit verloren. Er hat den Glauben an seine sozialistischen Ideale wahrscheinlich auch verloren. Ja. Den Halt.
Nein, den Glauben an die Idealen nicht. Er hat gelitten, dass es die anderen verloren haben. Er wollte niemals in den Krieg ziehen. Er hat diesen Zerfall überhaupt, also körperlich hat er ihn nicht vertragen. Er hat an Jugoslawien geglaubt und nicht an Serbien und Kroatien und Bosnien. Und eben hat seine Arbeit verloren und hat wie viele anderen einfach begonnen, auch viel mehr zu trinken. Und war gleichzeitig ein Mensch, der immer da war und sein wollte für seine Freunde und Freundinnen, der vielen Menschen in schwierigsten Lebenslagen geholfen hat, sehr geliebt war von vielen, sehr solidarischer Mensch. Also es ist eine sehr, sehr komplexe Figur. Ich weiß, dass man ihn gerade so in der westlichen Welt tendiert man sehr einer gewissen Vereinfachung, aber so war er nicht. Also er hat einfach verdammt viele gute Seiten gehabt. Ich kann ihm vieles nicht verzeihen. Aber ich bin ihm auch für vieles dankbar. Beispielsweise, ich bin ihm auch sehr dankbar, dass er mich aus der Wohnung rausgeworfen hat, weil da bin ich schlussendlich zu dem geworden, was ich bin. Und das war der wichtigste Entwicklungsschritt in meinem Leben.
Ob das so beabsichtigt war. Aber es ist so gekommen. Und die Mutter als Anker und Komplizin, Lebensbegleiterin ohnehin. Und erstaunlich, dass Sie die Schule dann gepackt haben bei dieser Art Straßenleben. Sie waren wohl auch kurz und früh Sportmoderatorin beim Radio. Und dann, das finde ich spannend, serbische, jetzt muss ich das Wort sagen, weil so ist es, Vizemeisterin im Taekwondo.
Ja,
warum 2002. Denn dieser Kampfsport?
Ich habe immer schon gekämpft und ich war immer Schwimmerin und habe dann sehr spät begonnen, Martial Arts zu trainieren und habe dann auch irgendwann mal bei Taekwondo gelandet mit 18 oder 19, was sehr spät ist. Also in dem Alter ist man schon irgendwie World Champ sozusagen. Und trotzdem habe ich dann in kürzester Zeit, also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe einfach nur eine Plattform gebraucht, um endlich auch legitim kämpfen zu dürfen. Das war total, total natürlicher Zustand und war sehr schnell. Also ich glaube, ich war nach 7 Monaten oder nach 8 Monaten war ich schon Vizemeisterin, noch mit gelbem Gurt. Also das war eher ein bisschen ein Phänomen. Und dann bin ich aber sehr schnell nach Österreich gegangen und eigentlich eine schlimme Zäsur in meinem Leben, weil, also viele glauben, ich bin während der Bombardierung weggegangen. Nein, bin ich nicht. Also ich wollte unbedingt dort bleiben währenddessen, weil es wäre mir viel schwieriger gefallen, weg zu sein von allen meinen Leuten, zu wissen, dass sie bombardiert werden. Also das war einfacher, dort zu sein und zu wissen, was es eigentlich ist. Ich bin unabhängig vom Krieg erst 2002 nach Wien gezogen im Herbst. Und da habe ich, also eben, ich war Vizemeisterin in Taekwondo, ich habe eine Sportsendung im B92 Fernsehprogramm, damals ein tolles Fernsehprogramm, heutzutage ist es furchtbare Propaganda von Vucic, aber jedenfalls eine super Karriere für ein 19-jähriges Mädchen sozusagen, eine Radiosendung, ich habe studiert, also das war so ein bisschen was von diesem Gefühl, man sollte gehen, wenn es einem am besten geht. Und
zum
genau
Kampf
das
gehört
gemacht.
Auch Mut mit Blick auf ihr Leben. Und Sie sind mit 20 eben nach Wien, anderes genau. Land, andere Sprache, keine Arbeitsverlage. Und Sie sind mit 20 eben nach Wien, anderes genau. Land, andere Sprache, keine Arbeitserlaubnis, keine Krankenversicherung. Sie
nichts,
choppen.
Kein Wort Deutsch. Also ich habe Deutsch einfach überhaupt nicht können. Wir haben Russisch in der Schule gelernt und Englisch und also von Deutsch war keine Rede, zumindest nicht in meiner Schule. Und deswegen, also ich bin sehr schnell dann in der Punk-Szene gelandet, weil ich in Belgrad auch ein Teil dieser Szene war. Und so habe ich einen sehr guten Anschluss hier gefunden, im Tüvi, in einem linken Punk-Lokal sozusagen, im 19. Bezirk in der Nähe von der BOKU. Und das ist Universität für Bodenkultur. Genau. Und dort habe ich dann eigentlich alles, also dort habe ich gearbeitet, dort habe ich Deutsch gelernt, dort habe ich das ganze Kollektiv kennengelernt, mit dem ich dann einige Jahre verbracht habe. Also wir waren circa 50 Leute und wir waren sehr eng und viel füreinander da.
Das Buch das aber Cut atmet auch was von diesem Punk-Gefühl, von diesem rohen, archaischen, energiegeladenen. Bissl dringt auch durch bei der nächsten Musik von dieser rohen Energie. Es musizieren jetzt kann ich es ja sagen, mittlerweile es ist so, serbische Roma aus Belgrad. Und die Geschichte hinterm Lied, vielleicht können Sie innerlich was mit anfangen, der geht um einen Jungen, der will seinen Onkel in Wien besuchen, der öffnet aber die Tür schlicht nicht. Ding, ding, dong.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Maja Iskra will quer über den Fluss.
Woher kommt dieses schöne Bild, frage ich an die Donau nach Wien?
Der Satz stand auf der ersten Seite meines Tagebuchs, als ich 13, 14 Jahre alt war. Und daneben war ein Bild von einem Mädchen. Ich habe es aus der Zeitung ausgeschnitten und draufgeklebt. Und ich weiß bis zum heutigen Tag nicht, also ich glaube, dass ich das geschrieben habe, aber ich habe auch überall gesucht, auch mein Verlag in Belgrad hat überall gesucht, ob es nicht zufällig von einem Dichter oder einer Dichterin kommt, aber wir haben nie was gefunden, also wird schon stimmen, dass ich das geschrieben habe.
Es kam aus Ihnen heraus. Haben Sie es denn mittlerweile praktisch auch schon mal gemacht, zum Beispiel die Donau durchquert?
also die Donau jetzt nicht, aber ich meine, ich schwimme in der Donau, in der Neuen, in der Alten natürlich, aber auch in Belgrad, wo man eigentlich überhaupt nicht schwimmen sollte, weil das Wasser eher nicht von hoher Qualität ist im Vergleich zu Österreich. Ich schwimme auch dort in der Donau. Ich bin so verrückt nach diesem Fluss und ich bin sehr froh, dass ich ihm auch treu geblieben bin und auch nicht nur in Belgrad, sondern eben auch hier an der Donau lebe. Und auch mit meiner Tochter bin ich total oft am Fluss und genau, wir leben diese Beziehung weiter sozusagen.
Der Fluss verbindet beide Welten von Ihnen. Und quer über den Fluss, das ist zugleich auch das Tattoo von Zoja, das ist eine Hauptfigur in Uppercut. Letztlich ist doch das ganze Buch auch eine Hymne auf Mädchen- und Frauenfreundschaften, oder?
Auch, ja, würde ich sagen, weil ich finde, es ist eigentlich ein sehr, also es ist ein Buch, das auch sehr viele positive Aspekte aufmacht und vor allem eben diese Bündnisse und Loyalität unter den Menschen, auch diese temporäre Bündnisse unter den Mädchen zum Beispiel. Und ganz viel geht es um Mädchen, die sich nicht rechtfertigen wollen oder müssen, die vielleicht ein bisschen anders sind, als man sie sich vorstellt, die eben zurückschlagen, zurückbeißen, sich dafür nicht entschuldigen, sich gegenseitig nach Bedarf auch loyal sein können oder auch nicht. Und das ist auch diese kognitive Dissonanz sozusagen. In einem Moment können sie jemanden das Leben retten wollen und im nächsten Moment könnten sie jemanden die Schlagadern durchbeißen wollen. Also es ist alles drinnen sozusagen.
Verbunden sind sie aber als Komplizinnen gegen das Patriarchat. Es taucht immer wieder auf. Die Mütter, die Töchter, die Schwestern. Und ich habe mich natürlich naturgemäß gefragt, sind denn dann am Ende nahezu alle Männer Gegner?
Nein, absolut nicht. Also ich finde, Walscher ist eine prägende Figur im Buch und das ist quasi so der wichtigste Partner im Buch ist irgendwie, finde ich, Walscher. Das ist ihr bester Freund. Und für mich waren die Protagonistinnen natürlich irgendwie wichtiger. Das war jetzt kein Konstrukt, keine Agenda dahinten, sondern ich schrieb so, wie ich es fühle und wie ich mich daran erinnere. Und das, was ich gesehen habe, waren jetzt nicht diese Kriminellen, für die Dörtschel berüchtigt war in den 90er Jahren. Das war für mich absolut uninteressant und ist an mich total vorbeigegangen. Was ich gesehen habe, waren diese mutige, tapfere und auch teilweise gefährliche Mädchen, die ich unbedingt in irgendeiner Weise nicht dokumentieren, aber ich wollte sie schreiben sozusagen.
Und was sich immer wieder durchzieht und wir auch am Anfang schon gestreift haben, da ist nicht das Grundmotiv drin, das hier sehr verbreitet ist. Ich muss mich von meiner Mutter lösen, um ein eigenständiger Mensch zu werden. Die Symbiose, die halten sie durch. Man liest es allein schon im Vorwort. Für meine Mutter Svetlana, meinen Kosmos.
Ja, also ich finde dieser Satz oder diese Einstellung, man muss sich von jemandem lösen, um ein erwachsener Mensch zu sein. Ich finde, das ist auch ein Teil der westlichen Kultur. In vielen osteuropäischen und auch in Westasien in Kulturen ist diese Verbindung zu den Familienmitgliedern das absolut Natürlichste. Und ich rede jetzt nicht nur von der Mutter, sondern auch vom Bruder, von Schwester. Das heißt, diese Grenzen verschmelzen oft zwischen zwei Menschen, die sich sehr gerne haben. Und das kann auch meine Tochter sein oder mein Bruder oder auch in der Literatur im Balkan ist auch diese Liebe zwischen Geschwistern als die höchste Form der Liebe beschrieben worden und nicht die romantische sozusagen. Und deswegen, also in Österreich oder im Westen allgemein wird das sehr schnell pathologisiert. Also man ist halt nicht reif genug, wenn man zu sehr an die anderen denkt. Und mir geht es oft nicht gut, wenn es Leuten, die mir wichtig sind, nicht gut geht. Und ich finde das nicht als ein Zeichen meiner Unreife, sondern das ist einfach Liebe itself. Und so soll es auch sein. Und ich will nicht ein Teil einer Welt sein, in der man zuerst an sich selbst denken muss, um ein reifer Mensch zu sein. Dann bin ich lieber ein unreifer Mensch.
Das wäre für Sie ein zentrales Manko zwischen hier und dort im Balkan, das Wir großgeschrieben und hier das Ich?
Ich glaube, das ist jetzt inzwischen fast ein globales Phänomen geworden. Auch das Thema Zivilcourage, was ich vorher angesprochen habe, ändert sich rasant überall. Also ich würde jetzt auch Balkan sehr, sehr stark kritisieren diesbezüglich. Vor 15, 20 Jahren war das auch anders. Und ich finde, es verändert auch das Familienbild und die Verbindungen, aber der starke Konnex zwischen Mutter, Tochter, Sohn, Geschwister und so weiter, das bleibt immer noch. Auch, also viele haben innige Verbindungen zu ihren Vätern. Und das ist, finde ich, schon ein zentrales Manko und auch generell die Intensität der Freundschaften auch. Also das ist das, was ich unten sehr schätze, sagen wir mal so. Also dass man total oft etwas opfert, um jemandem zu helfen sozusagen und viel eher an den anderen auch denkt, als nur an sich selbst. Und ich behaupte jetzt nicht, dass in Österreich oder Deutschland das immer so ist, weit davon, und ich will nicht homogenisieren, aber das ist so ein Eindruck durch die letzten 20 Jahre vielleicht, ja.
Aber es gibt sicher allerorten beides. Und geblieben ist mir auch ein starkes Bild. Sie teilten als Kind und Jugendliche Menschen in zwei Lager. Jene, die Flüchtlingskinder noch erniedrigten, und jene, die es nicht taten. So halten Sie es bis heute?
So halte ich es bis heute, genau. Und da gibt es natürlich andere Filter, durch die ich die Welt betrachte. Und beispielsweise der ganze Konflikt in Palästina ist für mich jetzt ein Seismograph der Menschlichkeit sozusagen. Ich schaue sehr gerne, wie sich Leute diesbezüglich positionieren, und erinnert mich sehr an die 90er Jahre und den Umgang mit den geflüchteten Kindern in Kroatien oder in Serbien. Und 30, 40 Jahre später sind diese Menschen immer noch die gleichen Menschen. Das beschreibe ich auch im Buch, quasi ein Stück Scheiße, 30 Jahre später angezogen wie ein erwachsener Mann. Und das ist dieses Bild, das ich habe. Und genauso werden wir zurückdenken an diese Zeit und wie wir uns zum Thema Palästina positioniert haben oder eben nicht. Nur so als ein Beispiel, es gibt natürlich zahlreiche.
Bayern 2, 1:1, verbunden mit der Autorin und Stadtentwicklerin Maya Iskra. Ihr Vater starb ja 2010 mit 69 Jahren. Gab es denn noch, wie im Buch, in der Fiktion, eine letzte versöhnliche Begegnung?
Ja, es gab eine längere Begegnung. Als ich herausgefunden habe, dass mein Vater krank ist, bin ich nach Belgrad gezogen und war dann die letzten paar Monate bei ihm. Mit meiner Mutter gemeinsam, genau.
Hat er noch eingeräumt, vielleicht auch manches falsch gemacht zu haben?
Ja, hat er, aber das bedeutet mir nicht viel. Also ich halte auch wenig von Entschuldigungen, von Reue. Es geht schlussendlich darum, wie man in einem gewissen Momentum des Lebens ist und was man in dem Moment tut, dass man später bereut, sich dafür entschuldigt. Da bin ich viel zu hart dafür, um das zu akzeptieren. Ich habe ihn einfach akzeptiert als den Menschen, der er ist und der er war, mit seiner Biografie und seiner Vergangenheit und allem, was dazu geführt hat, dass er so ist, wie er ist. Und ich habe es gut und wichtig gefunden, an seiner Seite gewesen zu sein und eben seine Asche nach Montenegro transportiert zu haben mit meinem Bruder und meiner Schwester und die Asche schlussendlich in den Fluss seines Lebens zerstreut zu haben. Und ich bin jetzt jedes Jahr dort und dann gehe ich halt nicht zu einem Friedhof, sondern gehe zu dem Fluss. Und es gibt auch er wollte auf gar keinen Fall ein Schild oder irgendwas haben, sondern einfach vereint werden mit der Landschaft dort. Und das ist die schönste Form, finde ich. Und das ist auch eine gute Ausrede, um immer in dieser Landschaft zu sein, jedes Jahr mindestens einmal. Und es ist wunderschön.
Stadt
Friedwald. Und ich verzeihe ihm natürlich, Entschuldigung, ich wollte nur sagen, ich verzeihe ihm vieles nicht, aber ich kann damit sehr gut leben.
Stadt Friedwald, ein Friedfluss. Sie haben wohl jüngst Ihre etwas widerstrebende Mutter nach Wien geholt, stimmt das?
Ja, das stimmt. Wir haben unsere Mama 2014 nach Wien geholt, mit viel Überzeugungsarbeit. Sie wohnt jetzt nicht weit weg von mir. Zwei Straßenbahnstationen trennen uns und das ist auch eine der größten Erfolge für mich. Weil durch den Krieg waren wir auf vier unterschiedliche Länder zerstreut, meine Geschwister, ich und meine Mutter und meine Oma. Und 15 Jahre lang lebten wir in unterschiedlichen 3 bis 4 Ländern, ohne dass wir es gewollt haben. Und jetzt, seit eben 10 Jahren, leben wir alle in demselben Bezirk sogar. Und die Oma gibt's nicht mehr, aber meine Geschwister und meine Mutter sind inzwischen alle in Österreich und alle arbeiten hier und wir bleiben einfach da.
Das ist unser Zuhause. Ob die Mama in Wien noch Wurzeln schlägt, steht dahin.
Naja, wir sind ihre Wurzeln und wir kommen immer mit ihr und sie ist zu Hause, wo wir sind.
Ich habe mir einige Passagen gemerkt von Ihrem Buch und auch einige Grundideen. Warum glauben Sie denn an einen Kreislauf der Zeit und nicht an dieses westliche Lineare? Es geht voran und es bleibt was zurück.
Ist naheliegend für mich. Ich spüre meine Vergangenheit auch als ein Teil der Gegenwart, als einen Zustand im Fleisch eingeschrieben, sozusagen all die Erfahrungen und Erinnerungen. Nur vielleicht zur Erklärung, die indigene Völker haben früher die Zeit ganz anders interpretiert, als es später die koloniale Mächte definiert haben. Also die Zeit war nicht linear, wurde nicht linear verstanden, sondern als Zyklus, als Wiederholung, sei es Ernte, sei es Jahreszeiten, sei es Mondzyklen, sei es Verlust, Geburt, Tod. Es dreht sich alles in Kreisen und das ist eher als eine Spirale zu verstehen, als ein Kreis, weil man dreht sich quasi in Kreis, aber man landet nicht immer am selben Punkt nach einem Kreis. Und man ist immer ein bisschen verschoben und ein bisschen an einem anderen Ort, aber man ist immer derselbe oder dieselbe. Und so verstehe ich auch die Zeit und deswegen war auch die Struktur, die zeitliche Struktur meines Romans ist auch dem Prinzip loyal sozusagen, weil diese Vergangenheit ist einfach ragt ständig in die Gegenwart hinein und ist ein Teil der Gegenwart. Und diese Erinnerungen aus den 90er Jahren, ich habe sie physisch präsent in mir. Und
ja, da ist auch dieser zentrale Satz erklärbar. Der Krieg in mir ist noch nicht vorbei, auch wenn er 30 genau. Jahre her ist.
Und damit meine ich nicht den Krieg in Jugoslawien in den 90er Jahren mit diesem Satz, sondern das ist ein, also eigentlich ist das richtige Wort Battle. Also Schlacht wäre vielleicht ein besseres Wort dafür, aber ich finde das Wort nicht so schön, weil ich meinte jetzt nicht den Krieg der 90er Jahren, sondern dieser Krieg oder dieses Battle zwischen mir an einer Seite und mir an der anderen. Dieser Krieg ist nicht vorbei.
Der innere Konflikt wird sie lebenslang begleiten. Und so schön Wien ist, ich habe Leuten hören, nächster Halt Landbauernhof.
Nein, so stimmt das nicht. Also ich sehne mich oft nach Natur, nach Landschaften, aber da meine ganze Familie in Wien ist, werde ich ganz sicher in Wien bleiben und auch meine Tochter lebt in Wien und ich gebe mir damit zufrieden, dass ich sehr oft in die Natur gehen darf und kann und werde wahrscheinlich immer ein Großstadtkind bleiben müssen.
Aber es gibt schlimmere Schicksale, als abends Absolut. Heimzukehren nach Wien. Ich bedanke mich vielmals. Vielen Dank, Maya Iskra, für die Stunde.
Danke für die Einladung.